Ja, Geschwister, wir sind im Philipperbrief. Wir lesen gemeinsam den Philipperbrief und schlagt schon mal eure Bibeln auf. Wir machen heute weiter im Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Wir haben die vergangenen Sonntage schon einiges gehört, was Paulus so berichtet hat in seinem Brief. Er hat in die ersten Verse geschrieben, dass er Gott alle Zeit dankt für die Philipper. Immer wenn er sich an sie erinnert, ist er voller Dank und dankt Gott für sie. Wir haben auch gesehen, wofür er betet. Verse 1, 9 bis 11 schreibt er, was er im Blick auf die Geschwister auch immer wieder betet. Und dann berichtet er viel von sich selbst. In Kapitel 1, ab Vers 12 bis 26, berichtet er von seinen Umständen, wie es ihm geht. Ja, er ist im Gefängnis. Aber er hat große Zuversicht und Freude, weil er sieht und merkt, dass Gott die Umstände benutzt, dass das Evangelium weitergeht und der Christus verkündigt wird. Und das ist ihm die große Freude und weiß er, dass er da an der richtigen Stelle ist. Er hat immer gesagt, dass Christus sein Lebensmittelpunkt ist und sei Zuversicht in allem. Christus ist das Ziel von seinem Leben und er will ihn ehren in jeder Hinsicht mit seinem Leben. Ihn ehren und das Evangelium soll verbreitet werden. Das ist das Anliegen von Paulus und dafür verwendet er sein Leben. Und jetzt in den Verse, die wir heute anschauen, Kapitel 1, die Verse 27 bis 30, wendet er sich der Gemeinde zu, also die Geschwister in Philippi. Er spricht sie an und spricht an, wie sie im Blick auf Christus stehen. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf den praktischen Zustand von den Gläubigen. Er spricht von ihrem Wandel, von ihrem Verhalten, von ihrem Zeugnis in der Welt. Und er zeigt ihnen, dass es darum geht, dass sie würdig wandeln des Evangeliums des Christus. Und er hat zwei Sachen vor Augen, kurz mal zusammengefasst, bevor wir den Text an sich lesen. Er sagt, wichtig ist, dass ihr untereinander gleichgesinnt seid, weil in dieser Einheit und in dieser gleichen Gesinnung habt ihr nämlich keine Furcht und könnt das Evangelium und den Glauben ans Evangelium nach außen hin verteidigen und dafür kämpfen. Und diese zwei Dinge kehren zusammen. Ja, wie gesagt, die Stärkung, die Einheit im Innern ist die Voraussetzung dafür, dass man geschlossen nach außen auftritt und fürs Evangelium kämpfen kann. So ist auch das Thema für den Text heute. Einheit im Innern ist die Voraussetzung für die Stärke nach außen. Oder kurz gefasst, gemeinsam sind wir stark. Darum geht es heute. Lesen wir gemeinsam die Verse, Kapitel 1, Verse 27 bis 30. Paulus schreibt folgendes: Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist, indem ihr mit einer Seele mitkämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus beginnt mit diesem großen Ziel und er sagt, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Sie sollen also ein Leben führen, das zu der Würde von dem Evangelium des Christus passt. Und interessant ist dieses Wort wandeln, da verwendet Paulus ein besonderes Wort, das heißt nämlich eigentlich seid Bürger. Also er schreibt an der Stelle eigentlich seid Bürger, würdig des Evangeliums des Christus. Und interessant deswegen, weil er schreibt den Brief ja an die Philipper und Philippi war eine römische Kolonie. Und da haben römische Bürger gelebt und sie waren stolz drauf. Veteranen, altgediente Soldaten haben dort angesiedelt worden. In dieser Stadt hat das römische Recht geherrscht. Ja, da ist die römischen Gebräuche, die Kultur hochgehalten worden. Es war wie ein Außenposten von Rom. Es war ein Stück Rom mitten in Mazedonien. Und die Bürger dort, die waren stolz auf ihr Staat. Und als römischer Bürger haben auch gewisse Vorrechte gehabt. Da hat man zu Recht stolz sein dürfen. Und Paulus schreibt es an die Geschwister in Philippi, dass sie Bürger sein sollen in dieser Stadt. Und er meint jetzt aber nicht, seid ihr jetzt Bürger des Römischen Reichs in der Stadt, sondern er sagt, hey, ihr seid Bürger, und zwar des Himmels, in dieser Stadt. Später in Kapitel 3, Vers 20, spricht er nochmal darüber, da sagt er, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Also das meint er damit, ihr seid Bürger des Himmels. Ihr seid ein Stück Himmel mitten in Mazedonien. Da, wo ihr seid, da herrscht ein Stück weit Himmel. Und deswegen sagt er, wandelswürdig von diesem Evangelium des Christus. Ihr seid Repräsentanten vom Himmel. Und deswegen soll dieses Verhalten natürlich auch angemessen sein. Und es soll sichtbar sein für eure Umgebung, dass ihr stolze Himmelsbürger seid, da wo ihr seid. Dass ihr für dieses Evangelium steht, für diesen Christus, der euch erkauft hat. Das Leben von Erna soll zu der Würde von diesem Evangelium passen. Und da habe ich mir gedacht, wie ist es denn bei mir? Ist mir das immer so bewusst, dass ich ein Himmelsbürger bin? Ja. Ist es uns bewusst, dass wir Repräsentanten vom Himmel sind, da wo wir sind, da in Grassau? Wenn wir sagen, dass wir das Evangelium glauben und dann aber doch so leben wie diese Welt, dann passt das nicht zusammen. Dann werfen wir einen Schatten aufs Evangelium, dann geben wir dem nicht die Ehre oder die Würde, die es braucht. Es soll so sein, dass wir wirklich als solche leben, die würdig leben des Evangeliums des Christus. Unser persönliches Leben soll davon geprägt sein und unser Leben als Gemeinde. Natürlich, da in Grassau. Paulus sagt, seid Bürger, würdig des Evangeliums des Christus. Und wenn er weiterspricht, sagt er folgendes, damit sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre. Und da macht er gleich deutlich, dass er sagt, hey, euer Leben hängt nicht von mir ab. Ob ich jetzt da bin bei euch oder weg bin und nur von euch her. Das, was ich euch gerade beschrieben habe, das ist immer gültig. Also macht es das nicht von mir abhängig. Manchmal reißt man sich zusammen, wenn irgendwelche Geschwister gerade in der Nähe sind. Ja, dann lebt man ein besonders heiliges Leben. Auch nicht so schlecht, manchmal braucht man das. Aber grundsätzlich sollte man natürlich für unseren Herrn leben, für unseren Heiland. Nicht Paulus hat die Philipper erlöst und erkauft, sondern der Herr Jesus. Nicht ihr habt mich erkauft, sondern mein Heiland im Himmel hat mich erkauft. Und nicht dankbar für ihrem Leben und würdig für ihrem Leben. Möchte würdig wandeln. Und jetzt wird Paulus konkreter. Was bedeutet es jetzt? Würdig des Evangeliums des Christus zu leben. Was bedeutet es für die Philipper in irgendeiner Situation, für sie als Gemeinde? Er schreibt, dass ihr feststeht in einem Geist. Also feststehe in einem Geist. Feststehe als Gemeinde. Unverrückbar. Nicht wankend. Seinen Stand unbeweglich halten. Als Gemeinde sollen sie feststehen, wie in einem Geist, sagt er. Was meint er damit, gell? In einem Geist? Sie alle haben einen Heiligen Geist, er spricht sie als die Heiligen in Philippi an. Sie sind alle errettet, natürlich. Aber den Heiligen Geist zu haben, ist Ursache, in ihrem zu leben. Ist eine andere Sache. Ja, ich kann den Heiligen Geist haben und kann mich aber trotzdem um alles Mögliche kümmern in meinem Leben und eigensinnig unterwegs sein. Es kommt eben darauf an, wie viel Raum gebe ich denn dem Heiligen Geist in meinem Leben. Übergebe ich ihm jeden Tag neu mein Leben. Soll der Herr wirklich mein Herr sein? Kann ich von Herzen beten und mich immer wieder ausrichten, Herr, dein Wille geschehe heute. Darum geht es. Womit beschäftige ich mich Um was kreisen meine Gedanken? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Worüber denke ich viel nach? Worüber rede ich viel? Wie ist meine Beziehung mit meinem Heiland? Habe ich eine lebendige Beziehung? Lebe ich nahe bei ihm? Bete ich mit ihm? Spricht er durch sein Wort zu mir? Ist das lebendig? Und handle ich dann auch nach dem, was ich verstanden habe und erkannt habe von ihm? Darum geht's. Das sagt Paulus, dass er feststeht in einem Geist. Geist hat auch die Bedeutung von einer Gesinnung, von einer Ausrichtung, einer Einstellung. Es geht genau in die gleiche Richtung. Ja. Also worauf ist mein Sinn gerichtet? Auf was bezieht sich mein Denken? Mit was beschäftige ich mich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Ziele? Und in einem Geist sei bedeutet eben, dass man diese gleiche Ausrichtung hat, die gleiche Gesinnung. Und wenn Paulus das jetzt schreibt an die Philipper, dann heißt es, dass sie da ein Problem gehabt haben. Ich stelle mir so vor, Epaphroditus ist gekommen, hat ihm die Gabe überbracht und sie haben viel geredet über die Gemeinde. Er hat gesagt, Mensch, wie geht es euch denn? Wie läuft es so in der Gemeinde? Und Epaphroditus hat erzählt und gesagt, super, gut, vielerlei Sachen sind gut, läuft schön. Aber auch manche Punkte ist doch nicht so optimal. Irgendwie die Einheit, Paulus, bei uns ist irgendwie nicht so. Da ist, mangelt irgendwas. Die einen ist das total wichtig, die anderen ist das wichtig, ständig reden sie da drüber und deren und so. Irgendwie haben wir den Christus verloren als unser Mittelpunkt. Da haben wir uns irgendwie auseinandergelebt. Wir haben nicht mehr so die gleiche Überzeugung. Und Paulus greift es auf und sagt, steht fest in einem Geist. Seid als Gemeinde fest in einer Gesinnung, in einer Ausrichtung, in einer Einstellung. Und er erklärt jetzt in unserem Abschnitt halt nicht im Detail, was er meint mit Gesinnung. Welche Gesinnung er meint, wie das geht, wie das funktioniert. Er sagt nur, steht's fest. Aber im Verlauf dann von diesem Philipperbrief führt er das im Detail aus, was er da meint. Unser Abschnitt heute ist eine Überschrift, eine Einleitung in das Ganze, wo er die Hauptrichtung zeigt und sagt, darauf kommt so. Und dann erklärt er es, wie er es meint. Wenn wir weiterschauen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, da gibt er viele Anweisungen an die Geschwister und er zeigt ihnen, worauf sie achten sollen. Und achtet mal Kapitel 2, Vers 2, wie oft dieses Wort Gesinnung oder gesinnt oder denken vorkommt. Er sagt da, erfüllt meine Freude, dass ihr gleich gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes. Das ist ja wichtig. Da weist es drauf hin. In 2, Verse 5 bis 11, malt er ihnen dann einen Christus vor Augen, einen Herrn Jesus, sein Werk, das Vorbild von ihm. Und da zeigt er auch, welcher Gesinnung er meint. In 2, Vers 5 schreibt er, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann erklärt er, was er damit meint. Dann kommt er in 2, Vers 12 bis 18 wieder dahin, dass er verschiedene Anweisungen ihnen gibt, wie das konkret ausschaut. Dann stellt er ihn als Vorbild von Timotheus vor Augen und sagt, schaut euch den an, den Diener. Er lebt in dieser Gesinnung. Er lebt das, was ich meine, was ich euch beschreiben möchte. Und dann sagt er, schaut euch Epaphroditus an. Er stellt ihnen das Vorbild vor Augen und sagt, der lebt diese Gesinnung. Er hat sie verwendet. Er war fast gestorben, weil er für den Herrn unterwegs war und für die Geschwister besorgt war. Das meine ich, sagt er. Schaut ihn euch an. Und dann redet er viel über sich selbst, Kapitel 3, Verse 1 bis 16. Und er zeigt, wie sich seine eigene Gesinnung, seine Einstellung geändert hat, seit der Herr Jesus in sein Leben gekommen ist. Vorher der Gelehrte, der Verfolger der Gemeinde und dann der Verkündiger vom Evangelium. Und er schreibt in 3,15, so viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also immer wieder Gesinnung. Was ist eure Ausrichtung? Wohin geht's? Und die Folgeverse ist interessant, 3 Verse 17 bis 21, da warnt Paulus und er sagt, dein Leben wird davon bestimmt, worauf dein Denken ausgerichtet ist. Deine Gesinnung bestimmt dein Leben. Er sagt dort, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes des Christus sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre und ihre Schande ist, die auf das irdische Sinne. Also er sagt, passt auf, auf was du ausgerichtet bist. Es wird dein Leben bestimmen letztlich. Und dann erinnert er sich eben, die schönen Verse 23 und 21, dass das Bürgerrecht von Erna nicht auf das irdische ausgerichtet sein soll. Also sie sind nicht Bürger dieses irdischen Reichs, sondern sie sind Bürger des himmlischen Reichs. Und nach dem Ganzen kommt Paulus in Kapitel 4 da hier, dass er wieder ganz konkret wird gegenüber die Philippa. Und er fängt auch in 4 Vers 1 und sagt, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, in dieser Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Also daher leitet weiter von Argumentation. Er sagt, das, was ich euch erklärt habe, jetzt kommt die Schlussfolgerung. Und er sagt, alles, was er vorher erklärt hat, erklärt, wie sie fest im Herrn stehen können. Also da schließt er diesen Gedanken an, der in unserem Abschnitt heute auch geht. Steht fest in einem Geist. In 4 Vers 1 sagt er, steht fest im Herrn, Geliebte. Und dazwischen hat er alles erklärt. Detailliert. An Herrn Jesus verschiedene Beispiele, Vorbilder von Geschwistern gezeigt, sich selber dargestellt und erklärt, was er meint. Und er sagt nochmal in Kapitel 4 Vers 2, da spricht er zwei Geschwister an, zwei Schwestern und sagt, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Steht fest in einem Geist. Das ist sein Gedanke, der sich bis dahin durchzieht. Er zeigt am Anfang, worauf es ankommt, er führt es aus und sagt am Ende nochmal, darum geht es. Steht fest im Herrn, steht fest in einem Geist. Das war das Problem, was die Gemeinde gehabt hat. Sie waren da nicht eins in einer Ausrichtung, in einer Gesinnung. Ihr gesagt, für die einen war das wichtig, darum haben sie sich gekümmert, das war eher ein Mittelpunkt. Für die anderen war jenes wichtig. Paulus sagt nicht, was das ist. Und das sagt man auch wieder, wie genial Gott ist, weil es geht nicht darum, dass dieses oder jenes ist, sondern es geht darum, dass es so ist. Und sein Wort ist gültig für alle Gemeinden durch alle Zeiten. Jetzt müssen wir überlegen, was ist es bei uns? Was ist dieses und was ist jenes? Was ist das, was mir wichtig ist aktuell, wo ich meinen Fokus drauf gerichtet habe? Was ist meine Gesinnung momentan? Was beschäftigt mich? Was beschäftigt mein Denken? Wir in Grassau sollen genauso feststehen, am Geist. Das gilt genauso uns, das Wort. Wir sollen eine Gesinnung haben. Und der Paulus deckt nicht nur das Problem auf, sondern er gibt ihnen ja auch die Lösung. Wie wir gerade gesehen haben. Das sind nicht unsere Abschnitte heute, aber sie kommen in die nächsten Predigten. Und es ist schön, wenn wir das im Detail anschauen. Aber im Überblick schon mal, Christus ist die Lösung. Das sagt er einer, das stellt er einer vor Augen. Christus ist der Mittelpunkt. Schaut auf ihn. Eure Einstellung soll die des Christus sein, sagt er mal ausdrücklich. Beschäftigt euch mit ihm, sagt er. Lernt ihn immer besser kennen. Das ist sein Gebet in Kapitel 1, Verse 9 bis 11. Da sagt er, lernt ihn kennen, den Herrn Jesus. Und wenn ihr ihn immer besser kennenlernt, dann werdet ihr wachsen in der Liebe. In der Liebe zu ihm, in der Liebe zu den Geschwistern und in der Liebe zu allen Menschen um euch herum. Der Schlüssel ist, ihn zu erkennen, immer besser kennenzulernen und zu erleben. Und er sagt, investiert euch für ihn. Überlegt mal, was hat Christus denn für Ziele? Es sollten auch deine und meine Ziele sein. Und wenn das jeder macht, ja, dann ist doch genau das passiert. dann stehen wir fest in einem Geist. Weil dieser eine Geist, diese eine Gesinnung, unser Heiland, der ist, der uns ausrichtet. Und in dieser Weise sagt er stets fest in einem Geist. Das Ziel soll es sein, das Evangelium zu verkünden, die Gemeinden zu stärken, unsere Geschwister zu stärken. Und so unterschiedlich wir sind, wollen wir gemeinsam an diese Ziele arbeiten. Weil das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was im Zentrum sein soll. Ich habe mir gedacht, ich muss mich selber fragen, worüber denke ich denn momentan viel nach? Sind die Ziele vom Herrn Jesus meine Ziele? Verfolge ich sie so? Oder sind andere Dinge da, die mir sehr wichtig sind? Wie kann man das erkennen? Ich denke, es ist gut, wenn wir es mit ins Gebet nehmen, in der Stille vor Gott, das vor ihm bewegen und sagen, Herr, zeig mir das. Zeig mir bitte, was meine Gesinnung ist. Lass mich das verstehen und erkennen. Und wenn ich merke, dass meine Ziele da irgendwie, wenn ich abgewichen bin, wenn ich deine Ziele aus den Augen verloren habe, dann vergib mir und hilf mir, dass ich mich neu wieder auf das Wesentliche ausrichte. Das, glaube ich, sollten wir alle mitnehmen, dass wir das im Gebet vor dem Herrn bringen und uns von ihm doch auch da durchforschen lassen. Was ist wirklich wichtig? Über was rede ich? Über was denke ich viel nach? Wo investiere ich mich? Das ist das Wesentliche. Sind es die Ziele vom Herrn Jesus? Oder bin ich da irgendwie ein bisschen abgewichert davon? Weil, wie gesagt, das Ziel von Paulus ist, steht fest in einem Geist. Wenn unser Denken auf den Herrn Jesus gerichtet ist, wenn er das zentrale Thema ist, dann sind wir jeder für sich im Geist und dann sind wir alle gemeinsam fest in dem einen Geist, weil er unser Mittelpunkt ist. Er sagt, stets fest in einem Geist. Und dann geht er weiter und sagt, wenn diese innere Einheit, das ist das Entscheidende und das Wichtige, die richtige Ausrichtung, das muss da sein. Und dann geht es weiter. Und dann sagt er, dann könnt ihr auch kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Er sagt, indem ihr mit einer Seele mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Also er spricht genau dieses Problem, oh, das sich da draus ergibt. Wenn man intern uneins ist, dann kann man nach außen, ist man nicht stark, sondern da ist man zerrissen. Dann arbeitet man nicht gemeinsam und dann kämpft man auch nicht gemeinsam. Aber Paulus sagt, kämpft mit einer Seele, wie ein Mann, steht zusammen und macht das. Und auch wieder interessant, wir haben vorher gesehen, den Bogen, er fängt in 1,27 an und kommt bis 4, Kapitel 1, 2, 3 und so weiter, dann zum Ende. In Kapitel 4, Vers 2 hat er ja gesprochen zu Evodia und Syntyche und er sagt, seid gleichgesinnt im Herrn. Und dann sagt er in 4, Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Er erinnert sie und sagt, hey, wisst ihr die Zeiten, wo wir miteinander gekämpft haben für das Evangelium? Das waren gute Zeiten. Miteinander haben wir gekämpft. Seite an Seite. Das war unser Ziel. Und das war gut. Und er lernt auch, dass er das anspricht. Er macht sehr, aber so eine feine Art sagt er, hey, was ist eigentlich los mit euch gerade? Ihr seid irgendwie nicht mehr eins, ihr zwei. Das war super damals. Und was ist jetzt passiert? Wenn ihr uneins seid, dann klappt das nicht. Dann haben wir nicht effektiv. Und so ruft er sie auf, die Gemeinde als Ganzes, und sagt, richtet euer Denken auf Christus. Dann werdet ihr feststehen am Geist. Und so und nur so seid ihr fähig, gemeinsam wie ein Mann für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Was ist das, der Glaube des Evangeliums? Ich denke, das ist dieses Glaubensgut. Es ist der Kern, die Kernwahrheiten vom Evangelium. Dafür gilt es zu kämpfen. Paulus spricht im Brief verschiedene Dinge da an. In Kapitel 2 spricht er viel darüber. Es geht darum, dass der Herr Jesus Gott ist. und dass er Mensch geworden ist, dass er ganz Gott, ganz Mensch ist. Es geht darum, dass der Herr Jesus sehr erniedrigt hat, dass er Gott gehorsam war bis in den Tod und dass er auferstanden ist und lebt und jetzt über alle thront. Er ist über allem erhoben. Alles muss sich vor ihm beugen, er ist der Höchste. Das sind diese Kernwahrheiten vom Evangelium. Und interessant, in Kapitel 3 beschreibt er dann, wie dieses Werk vom Herrn Jesus wirksam wird für einen Menschen. Und er beschreibt es an sich selber. Er sagt in 3, Vers 9, dass er doch in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Also ein sündiger Mensch wird gerecht vor Gott, indem er ganz aufs Werk vom Herrn Jesus vertraut. Indem dieser Mensch versteht, dass er durch seine eigenen Werke nicht gerecht werden kann vor Gott, aber durch das Werk vom Herrn Jesus und durch den Glauben an ihn er die Gerechtigkeit von Gott geschenkt kriegt, die ihn passend macht, die ihn vergibt, die ihn zum Himmelsbürger macht. Das sind die Kernwahrheiten vom Evangelium. Und in 3, Vers 20 und 21 schreibt Paulus nur über die leibliche Auferstehung, auch das ein wesentliches Element vom Evangelium, die Hoffnung, die Zuversicht, die wir haben, leiblich mal aufzuerstehen und bei ihm zu sein. Er sagt, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also interessant, Paulus zeigt gleich verschiedene Aspekte und Kernwahrheiten von dem Evangelium. Natürlich ist das nicht umfassend, es gibt noch einige mehr natürlich, aber er sagt, dafür müsst ihr kämpfen. Steht zusammen in diesen Fragen. Paulus ist bewusst, dass es viele Fragen gibt, ja, über die wir uns herrlich zerstreiten können. Und wo wir nie an einem gemeinsamen Punkt kommen werden. Es gibt so viele Sachen, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Und gern können wir darüber diskutieren, aber wir müssen es in einer geistlichen Weise machen. Wir müssen anhand der Bibel schauen, wie kommst du zu deiner Überzeugung, wie komme ich zu meiner und was bedeutet das jetzt? Wieso kommen wir zu einer unterschiedlichen Überzeugung? Und vor allem, ganz wichtig ist, dass unterschiedliche Meinungen in Nebenfragen nie unser Mittelpunkt werden dürfen. Weil wenn diese Sache plötzlich unser Mittelpunkt wird, dann treibt es uns auseinander. Und dann kämpft man nicht mehr miteinander, mit einer Seele, für die Kernwahrheiten vom Evangelium. Sondern dann trauen wir uns nur noch um diese Nebenfragen. Und wir werden uns aufreiben. Und kein Licht und Zeugnis in dieser Welt sein. Wir sollen gemeinsam für den Glauben vom Evangelium kämpfen und einstehen. Für diese Kernwahrheiten. Das muss unser Mittelpunkt sein und das müssen wir verteidigen. Dazu ruft Paulus auf, sagt, macht's das. Und weiter sagt er in Vers 28, und lasst euch in nichts erschrecken von den Widersachern. Das stimmt. Wenn da Kampf ist, dann ist da Gegenwind, natürlich. Da haben da Widersacher, da haben da solche, die gegen dieses Evangelium sind. Gegen diese Grundwahrheiten. Und Paulus ermutigt die Philipper und sagt, lasst euch da nicht einschüchtern, da müsst ihr euch nicht fürchten, weil ihr seid auf der Seite von Gott. Und es ist interessant, was er dann sagt, was das für Folge hat, wenn sie die Philipper da nicht einschüchtern lassen. Er sagt nämlich weiter, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Wo man sich fragt, warum ist das jetzt für Widersacher ein Beweis ihres Verderbens, wenn die Philipper sie nicht einschüchtern lassen? Ich denke, es ist so, dass wenn ich mir jetzt als Kind Gottes nicht einschüchtern lasse von jemandem, der da gegen mich ist, und nicht nur verbal, sondern auch handgreiflich, das haben die Philipper erlebt, wie Paulus bei ihnen war, was da passiert. Wenn ich mich da nicht einschüchtern lasse, sondern weiter zu diesem Glauben stehe, dann sage ich dem anderen, dass das Evangelium wahr ist. Weil ich nämlich daran glaube, dass nach meinem irdischen Leben, du kannst mir mein irdisches Leben nehmen, ja, das stimmt, aber nach meinem irdischen Leben geht es weiter und dann bin ich bei meinem Herrn. Das ist das, was Paulus am Anfang sagt, das Leben ist für mich Christus, aber Sterben ist für mich Gewinn. Das heißt, wenn ich von dieser Erde gehen darf, dann ist es für mich ein Gewinn, weil ich dann beim Herrn bin. Und wenn man in dieser Gewissheit lebt und das dem Gegenüber, dem Widersacher sagt, dann sagt man ihm, dass dieses Evangelium wahr ist, wirksam ist in meinem Leben, weil ich eine feste Zuversicht habe und stark da drin bin. Und die Hoffnung habe ich aus dem Evangelium. Ich weiß, dass ich gerettet und erlöst bin und dann beim Herrn sein darf. Und der Herr stärkt in dem Moment. Und wenn man den anderen sagt, diese Seite vom Evangelium ist wahr, dann sagt man ihm ja auch, die andere Seite vom Evangelium ist auch wahr. Das Evangelium hat zwei Seiten. Ja? Die eine Seite ist, wenn ich mich an den Herrn Jesus wende, dann bin ich erlöst, errettet und mir ist vergeben und ich bin ewiglich bei ihm. Weil nach meinem irdischen Leben bin ich bei ihm in der Herrlichkeit. Aber wenn ich sein Rettungswerk nicht annehme und ich keine Vergebung kriege, dann ruht der Zorn Gottes auf mir und nach meinem irdischen Leben kommt die ewige Verdammnis. Dieses Verderben, von dem er da spricht. Ewige Trennung von Gott. Also wer die Rettung vom Herrn Jesus ablehnt, den erwartet das ewige Verderben. Und so, denke ich, meint Paulus das, wenn er sagt, das ist dann für sie ein Beweis des Verderbens, wenn ihr euch nicht einschüchtern lasst, weil ihr sagt, ihr kehrt zum Herrn. Das Evangelium ist wahr und auch in die andere Richtung ist wahr, dass jeder, der das ablehnt, ewig ins Verderben gehen muss. Und er sagt, lasst euch nicht einschüchtern, weil das ist eine Stärkung durch Gott. Dann ist das nämlich mir ein Beweis meines Heils. Wenn ich in solchen Kämpfen stehe, Geschwister in andere Länder, die da für ihren Glauben wirklich verfolgt werden und festhalten, wenn sie zum Herrn kämen und die Sorgen und Nöte ausschütten bei ihm und immer wieder diesen Frieden finden, der allen Verstand übersteigt und so gestärkt weitergehen können den Weg, dann ist es ein Beweis für sie selber, immer wieder eine Bestätigung. Der Herr sagt, du, ich bin bei dir, ich stehe zu dir. Und was du glaubst, wird wahr sein. Wenn du da stirbst, wirst du bei mir sein. Es ist ein Beweis für seine Rettung. Die Rettung ist von Gott. Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht einschüchtern von den Widersachern, sondern im Gegenteil, wenn sie das macht, dann hat sie sogar ein Licht für sie, eine Hilfe. Und dann kommt in die letzten zwei Verse von unserem Abschnitt, Verse 29 und 30, dahin, dass er sagt, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus erinnert die Philipper, dass sie denselben Kampf haben. Sie haben diesen Kampf an ihrem gesehen und hören ihn jetzt von ihm. Was meint er da? Wann haben sie den Kampf an ihrem gesehen? Ich denke, er erinnert sich an die Zeit, wo er bei ihnen war. Wo er mit dem Evangelium nach Philippi gekommen ist. Apostelgeschichte 16. Er macht da einen Markt frei von einem bösen Geist und die Herren von dieser Markt sind da gar nicht begeistert drüber. Und sie zerren an Paulus und an Silas sofort vor diese Obersten von der Stadt. Und da wird gar nicht lang geredet, sie kriegen gleich Rutenschläge. Und das ist interessant. Das Argument von den Männern damals, sagen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Apostelgeschichte 16 ist diese Begebenheit. Also merkt ihr, da kommt dieser Stolz raus. Hey, wir sind Römer und die kämen und die sagen irgendwas anderes, die wollen uns davon abtreiben. Und dann ist die Menge sofort da und sagt, da brauchen wir gar nicht mehr wissen, die kriegen jetzt kleine Rutenschläge und dann ab ins Gefängnis in den innersten Stock. Ja, sehr schmerzhaft, die werden da eingesperrt in diesen Stock, können sie kaum nur bewegen. Das ist dieser Kampf, den sie gesehen haben an Paulus. Er hat Gutes da. Er hat eine arme Frau freigemacht von einem bösen Geist und hat Böses geerntet, hat Schläge, hat Leid erfahren. Das ist der Kampf, den sie an ihm gesehen haben. Und den Kampf, den sie jetzt von ihm hören, ist das, was er vorher berichtet hat in Kapitel 1. Er sitzt im Gefängnis und er wartet. Er weiß nicht so sicher, wie geht es aus? Werde ich verurteilt zum Tod oder komme ich frei? Und er ist nicht im Gefängnis, weil er irgendein Schwerverbrecher ist, sondern er ist im Gefängnis, seine Fesseln sind in Christus, weil er an Herrn Jesus verkündigt hat, das Evangelium rausgetragen hat. Deswegen ist er im Gefängnis. Das ist dieser Kampf, den sie jetzt von ihm hören. Und die Philipper leben in Philippi. Genau da, wo wir gerade gelesen haben, wo diese Menge so aufgebracht ist, weil sie gesagt haben, oh, die bringen da irgendwas anderes daher und das bedroht unsere Gebräuche und das ist nichts. Weg damit. Und massiver Widerstand, körperliche Gewalt dagegen. Ich denke, das hat sich nicht so viel geändert. Das werden die Philipper immer erleben. Wenn sie da irgendwas sagen, wenn sie einem Herrn dienen wollen, das Evangelium weitersagen, dann werden sie immer wieder diesen Widerstand spüren, dass da Leute sagen, wow, das ist, was machst du da? Und das ist gegen unsere Gebräuche, du bringst da alles durcheinander. Und er ermutigt sie und sagt, kämpft weiter. Kämpft weiter. Weil, er sagt in Vers 29, euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Paulus sagt, hey, es ist ein Vorrecht, wenn ihr an Herrn Jesus verkündigt und wegen seinem Namen, dann leid erfahrt. Es ist ein Vorrecht, den Gedanken findet man öfters, Apostelgeschichte 5, 41 oder 1. Petrus 4, Vers 13. Also für seinen Namen zu leiden, ist tatsächlich ein Vorrecht. Und er möchte sie so ermutigen und sagt, hey, das ist, kämpft weiter. Lasst euch durch Mühe, Anstrengung und Leid doch nicht entmutigen, sondern freut euch. Es ist für den Herrn. Und es dient zum Guten. Wenn ihr das Evangelium verkündigt, Widerstand erlebt und euch dann nicht einschüchtern lasst, haben wir vorher gesehen, dann seid ihr wie ein Licht auch für die, die euch einschüchtern wollen. Eine Hilfe, dass auch die letztlich zur Umkehr finden können. Ja, Paulus sagt, wandelswürdig des Evangeliums des Christus. Unser Thema war, gemeinsam sind wir stark. Er hat sich erinnert an genau dieses große Ziel, dass auch wir so leben sollen, dass unser Leben zur Würde vom Evangelium, vom Christus passt. Und er sagt ihm dann auch, worauf es ankommt. Er sagt, stets fest in eurem Geist. Das ist so wichtig. Christus soll der Mittelpunkt sein. Er soll das sein, worum sich dein Denken dreht. Seine Ziele sollen unsere Ziele sein und unsere Einstellung soll die vom Herrn Jesus sein. Wir sollen gemeinsam kämpfen, wie ein Mann für diesen Glauben und uns nicht einschüchtern lassen. Und es geht, wenn wir feststehen in einem Geist, wenn wir diese eine Gesinnung haben. Und wir wollen doch gemeinsam kämpfen für die Kernwahrheiten des Evangeliums und wollen zueinander stehen und uns nicht einschüchtern lassen. Wollen wir uns bestärken in der Richtung und ermutigen, füreinander beten. Wer steht an der Front? Wer ist gerade im Gespräch mit irgendjemand? Wer versucht, ins Gespräch zu kommen über das Evangelium? Beten wir füreinander, dass der Herr stärkt, Herzen bewegt, Gelegenheiten gibt, Türen auftut, Menschen erreicht. Und vor allem dieser Gedanke, dass Paulus dies so betont, dass wir doch die gleiche Gesinnung haben sollen, ist mir aufgefallen in dem Abschnitt. Und wie gesagt, wie vorher schon gesagt, nehmen wir diese Gebetsanliegen mit und bitten wir den Herrn, sag mal, was meine Gesinnung ist. Lass mich erkennen, was mir aktuell das Wichtigste ist. Bitten wir ihn, dass er uns zeigt, wo wir ihn und auch seine Ziele vielleicht ein Stück weit aus den Augen verloren haben. Bitten wir ihn, dass er uns hilft, dass unser Denken wieder ganz auf ihn hier ausgerichtet ist und seine Ziele uns vor Augen stehen. Und dass wir so, jeder für sich und wir als Gemeinde, feststehen in eurem Geist.